Ich möchte Ihnen plakativ ein bisschen einen Abriss über die Zeit geben in der Entwicklung der Behandlung des kolorektalen Karzinoms, dann ein Fallbeispiel bringen und dann einen kurzen Ausblick in die Zukunft dieses Tumorgeschehens geben. Also wir hatten erst seit Ende der 80er Jahre ein palliatives Chemotherapiekonzept. Das wurde auch mit einem neoadjuvanten Chemotherapiekonzept ab den 90er Jahren erst ergänzt. Und die adjuvante Chemotherapie nach einer operativen Sanierung, die ist erst seit der Jahrtausendwende eigentlich etabliert. Und ich möchte mich heute besonders auf die palliative Chemotherapie des metastasierten Kolorektalkarzinom konzentrieren. Und dieses Dia zeigt uns ganz besonders die Entwicklung. Hier zeigt sich, dass sich vor 30 Jahren das mediane Überleben beim metastasierten Kolorektalkarzinom bei 6 Monaten bewegt hatte. Bis zum Beispiel Professor Scheithauer, ein Wiener Onkologe, mit einer bahnbrechenden Arbeit hier doch den Sinn einer Chemotherapie gezeigt hat. Zur Jahrtausendwende kamen dann 2 neue Substanzen dazu, ein Topoisomerase-Hemmer, das Irinotecan oder Campto und das Oxaliplatin, ein Platinanalogon, die wiederum hier eine Verbesserung des Gesamtüberlebens gebracht haben. Und dann mit der Zeit kamen dann zusätzlich zu diesen zytotoxischen Chemotherapeutika kamen dann auch Antikörper hinzu, die auch hier einen sprunghaften Anstieg des Gesamtüberlebens gezeigt haben. Was sind die Ziele dieser neuen Antikörpergruppen? Hier sind mannighafte Möglichkeiten vorhanden. Ich möchte mich hier primär mal auf den VEGF-Rezeptor-Antagonisten und den EGFR-Rezeptor konzentrieren. Es sind von der Pharmaindustrie designte Antikörper, monoklonale Antikörper, die hier eingesetzt werden können. Wir haben beim metastasierten Kolorektalkarzinom prinzipiell 3 Szenarien. Erstens das limitierte, aber unresektable Karzinom, das disseminierte, symptomorientierte, symptombehaftete Kolorektalkarzinom und das oligosymptomatische mit einem indolenten Verlauf. Wie wollen wir hier weiter vorgehen? Unsere Behandlungsziele sind prinzipiell erstens einmal die Tumorschrumpfung, damit auch eine Verbesserung der Lebensqualität, die Lebensverlängerung per se und als gesamten eigenständigen Punkt die Verbesserung und die Erhaltung der Lebensqualität. Die Behandlung sollte prinzipiell effektiv sein, nebenwirkungsarm, praktikabel und sie sollte in einem optimalen Zeitraum verabreicht werden. Was hier nicht steht, aber auch auf uns zukommen wird, ist auch, dass sie kosteneffektiv sein sollte. Eine Arbeit 2005 zeigte, dass Patienten, die alle vorhandenen Chemotherapeutika bekamen, hier auch ein deutlich besseres Gesamtüberleben gezeigt haben. Das sind vor allem die 5-FU-basierten Chemotherapien mit den Oxaliplatin bzw. Irinotecan. 2014 kam es dann zu einer Überlegung, vor allem über retrospektive Studien, wie können wir die Patienten hier selektionieren, dass wir andere Vorgehensweisen primär haben. Es war bis dorthin üblich, dass wir ein Patientenkollektiv hatten, dass die Chemotherapie A bekommen haben. Aus diesem resultierte sich dann ein Ansprechen auf der einen Seite beziehungsweise Non-Responder auf der anderen Seite. Die Non-Responder hatten dann die Therapie B und da kamen wieder Ansprecher und Nicht-Ansprecher. Und dieses Selektionieren mit der Zeit war natürlich auch belastend für die Patienten. Jetzt hat man sich überlegt, wie können wir weiter vorgehen, dass wir schon in der ersten Gruppe feststellen können, welche Patienten von welcher Therapie selektioniert bevorteilt sind, welche Therapien können wir individualisiert verabreichen. Und das möchte ich jetzt beim IGFR-Rezeptor, beim MAP-Pathway feststellen. Hier haben wir, wenn ich das so, den IGFR-Rezeptor, das ist ein transmembranöser Rezeptor, der das Wachstum hier induziert. Intrazellulär haben wir den RAS-Komplex im aktivierten und nicht aktivierten Zustand. Wenn dieser aktiviert ist, wird über RAF-MEG-ERG an die Zelle das Signal gegeben und die Zelle kann hier proliferieren. Es hat auch einen antiapoptotischen Effekt. Die Angiogenese wird angeregt und die Metastasen können besser überleben. Wir wollen hier diesen Pathway blockieren. Dazu gibt es verschiedene Substanzen. Diese wurden eingesetzt und man konnte eigentlich nicht genau feststellen, dass das ein toller Erfolg war. Weitere Untersuchungen zeigten, indem man die Molekularbiologie genauer sich angeschaut hatte, dass hier verschiedene Mutationen auch stattfinden können. Diese Mutationen sprechen prinzipiell nicht so gut an. Die Patienten, die aber besonders einen Wildtype, sogenannten Wildtype haben, die besonders profitieren. Das heißt, die Patienten, die primär einen KRAS-mutierten Typ hatten, hatten kein Ansprechen auf die Therapie. Die dann mit einer weiteren Subpopulation festgestellten NRAS-Mutation hatten ebenfalls kein Ansprechen. Nur die Patienten, die hier einen Gesamt-Wild-Type hatten, die hatten ein besonderes Ansprechen. Und das wurde bei der letzten FIRE-3-Studie besonders drastisch vor Augen geführt. Hier wurde eine Chemotherapie als Backbone verwendet in beiden Armen und ein VEGF-Antikörper, das Bevacizumab oder Avastin gegenüber dem EGFR-Rezeptor-Antagonisten Cetuximab verglichen. Und hier zeigte sich, dass die Patienten, die hier einen Wild-Type hatten, hier besonders profitierten. Das heißt, sie hatten einen Benefit von über 8 Monaten. Das bedeutet, dass wir vorweg schon, bevor wir die Therapie bei den Patienten beginnen, hier diese Mutationsanalyse durchführen müssen und wir führen sie auch im Wilhelminenspital regelmäßig durch. Neben den Wirkungen sollten wir auch natürlich auch die Nebenwirkungen dieser Therapien beherrschen und damit die Patienten auch hier so nebenwirkungsarm wie möglich den besten Benefit einer Therapie bekommen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein Fallbeispiel bringen von einem 49-jährigen Patienten, der im Juli 2011 ein Unwohlsein verspürt hatte, in die Klinik kam und hier mit einer Oberbauchsonographie konnte man feststellen, dass wir hier blastomatöse Veränderungen in der Leber hatten. Das wurde mittels einer Computertomographie bestätigt. Und die Koloskopie zeigte dann auch, dass hier in der linken Flexur ein Tumorgeschehen vorhanden ist. Das heißt, bildgebend hatten wir ein Stadium 4 vorliegen. Die Histologie durch die Koloskopie, durch die Probeentnahme, zeigte ein Adenokarzinom vom tubulären Typ. Und der Patient, hier haben Sie die Bilder, Sie sehen jetzt zum Beispiel die Leber, ein Leber-MR, mit wirklich ausgedehnten blastomatösen Formationen in den verschiedenen Ebenen. Und hier muss man auch dazu sagen, dass vor wenigen Jahren diese Metastasierung nicht angehbar war, sodass die Patienten nur palliative Chemotherapie bekommen hätten können. Diese Patienten werden alle bei uns im Wilhelminenspital im gastrointestinalen Tumorboard vorgestellt, wo alle Disziplinen, die onkologisch tätig sind, zusammenarbeiten und für den Patienten individualisierte Therapien zusammenstellen. Der Pathologe hatte seinen Befund ergänzt, indem er jetzt hier bei diesem Patienten einen mutierten RAS-Status feststellen konnte, damit sind die EGFR-Rezeptor-Antagonisten nicht mehr verabreichbar. Und für die internistischen Onkologen war ein palliatives Chemotherapiekonzept vorhanden, hier mit einem VEGF-Antikörper als Standardtherapie. Die Strahlentherapie, die auch in diesem Board sitzt, hatte bei diesem Fall keinen Stellenwert. Dann kam der Chirurg und hat gesagt, naja, diese Lebermetastasen sind zwar sehr groß, aber wir könnten theoretisch, wenn wir die Lebermetastasen schrumpfen, könnten wir hier operativ vorgehen. Nachdem dieses Konzept hier Anklang gefunden hatte, wurde auch der Patient mit einer Chemotherapie als neoadjuvante Chemotherapie versorgt. Und sie haben nach einem Zyklus, also nach 4 Zyklen einer Chemotherapie, ein Ansprechen im Bereich der Leber zu sehen. Das ist jetzt sehr plakativ schön dargestellt. Und wir müssen dazu sagen, dass der Patient hier fast keine Nebenwirkungen gezeigt hatte. Ein bisschen periphere Neuropathie, Durchfälle, die beherrschbar waren. Es wurde dann wieder der Patient wurde wieder im Tumorboard vorgestellt. Es wurden weitere Zyklen vorgeschlagen zum weiteren Tumor-Shrinkage. Und nachfolgend sollte mit einer Leber-Clearance festgestellt werden, wie groß noch die Restleber vorhanden wäre. Und hier die Bilder noch einmal vom präoperativen Setting. Und Sie sehen, dass die Lebermetastasen prinzipiell alle kleiner geworden sind und wir wirklich ein bildgebendes Ansprechen zu sehen haben. Daraus folgt, dass der Patient primär hemihepatektomiert wurde mit einer Begleitcholezystektomie und intraoperativ wurde die Leber auch geschallt. Hier zeigten sich regressive Veränderungen im sonografischen Bild. Auch die histologische Aufarbeitung zeigte auch einen deutlichen regressiven Grad der Metastasen als Ansprechen, als Zeichen des Ansprechens auf die Chemotherapie. Hier wurde der Patient von den Lebermetastasen befreit. Nachdem er sich erholt hatte, wurden 40 Tage später hier etwas, wurde das Primum auch operiert, sodass der Patient nachfolgend tumorfrei war. Die Histologie auch hier zeigte ein deutliches Ansprechen auf die vorangegangenen Chemotherapien und als Konsequenz daraus wurde noch eine adjuvante Chemotherapie empfohlen, die der Patient dann auch erhalten hatte. Die nachfolgenden Nachsorgeuntersuchungen zeigten hier zufriedenstellende Verläufe. Jedoch 2 Jahre später kam es zu einem Rezidiv hepatal. Hier wurde der Patient noch einmal pseudoneoadjuvant chemotherapiert, hier statt dem Oxaliplatin, diesmal das Irinotecan als Chemotherapie-Backbone. Und nachher wurde der Patient im Segment 4 noch einmal reseziert und noch einmal tumorfrei gebracht. Die Histologie zeigt auch hier wiederum ein neuerliches Ansprechen auf die mittlerweile erfolgte pseudoneoadjuvante Chemotherapie. Nach dieser Operation war auch für den Patienten auch ein Punkt erreicht, wo er nicht mehr therapiert werden wollte. Er hat bis jetzt dann gesagt, er möchte keine adjuvante Therapie mehr haben. Und dem Wunsch mussten wir natürlich nachkommen. Und der Patient hat dann prinzipiell eine gute Lebensqualität, eine normale Leistungsfähigkeit gehabt, bis er 2011 wieder ein Rezidiv gehabt hat, hat dann mehrfach noch Chemotherapien bekommen, bis der Patient dann schlussendlich doch dem Tumorleiden erlag. Prinzipiell ist zu sagen, dass mit den initial gesehenen Bildern, dass wir hier eine fast knapp 6-jährige Überlebenszeit erreichen konnten. Das konnten wir auch nur aufgrund dessen, weil wir interdisziplinär den Patienten gesehen haben und ihn auch interdisziplinär behandelt haben. Auch hier die für den Fall auch noch möglichst, wollen wir ein möglichst hohes Ansprechen unter dieser neoadjuvanten Chemotherapie, ein möglichst schnelles und tiefes Ansprechen auf die Chemotherapie. Was aber immer im Vordergrund stehen sollte, ist der Patient. Das heißt, die Lebensqualität des Patienten sollte, auch wenn sie beeinträchtigt wird durch die Therapie, so hoch wie möglich gehalten werden. Die Tumorgröße ist, wie Sie gesehen haben, keine Kontraindikation für eine operative Sanierung, aber auch die neuen Techniken der Chirurgie ermöglichen es auch hier, weiter fortgeschrittene Erkrankungen zu sanieren. Die Fragen, die derzeit im Laufen sind, welche Chemotherapien sind hier optimal, in welchem Zeitraum und in welchen Kombinationen und auch in welchen Abständen zu der Operation sollen Chemotherapien verabreicht werden, um die Morbidität dieser Therapie weiter abzusenken. Das heißt, hier sehen Sie ein Paradebeispiel für einen interdisziplinären Patienten und ich glaube, alle onkologischen Patienten sind prinzipiell interdisziplinär zu behandeln. Was sind jetzt die Ausblicke in die nahe Zukunft? Erstens, wir brauchen neue Substanzen, Zytostatika und vor allem Antikörper. Die Antikörper sind hier schon in der sogenannten Pipeline und auch in Studien. Was wir noch brauchen, ist, damit wir das Patientenkollektiv, das primär zu uns kommt, so präselektionieren können, um die individualisierte, beste Therapie anbieten zu können. Wir müssen auch die Verbesserung der interdisziplinären, individualisierten Therapie aufgrund dieser klinischen Parameter, Komorbiditäten und so weiter festlegen können. Dann sollten wir so viele Patientinnen und Patienten wie möglich in Studien einbringen. Nur so kommen wir weiter und die Patienten profitieren insgesamt von Studien. Das ist auch nachgewiesen. Was auf uns zukommt, ist auch eine Kostenwahrheit. Das heißt, wir werden immer mehr dahingehend unter Druck gesetzt, dass wir auch kosteneffizient hier agieren. Das können wir, indem wir hier wirklich individualisierte Therapien anbieten können. Das heißt, die Patienten haben nicht Try-and-Error-Therapien, sondern wirklich die Therapie, die sie brauchen. Und ich glaube, hier, vor allem in Wien, ist es ein besonderer Punkt, dass wir hier den niedergelassenen Bereich immer mehr einbinden müssen, da der Patient nicht mehr nur in den Spitälern behandelt werden kann, sondern auch einen Hausarzt, einen niedergelassenen Internisten als Ansprechpartner in weiterer Folge braucht. Und somit bleibe ich und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus